Tja, das war mal nichts gegen Ecuador. Deutschland verliert sein letztes Gruppenspiel, ist natürlich nicht mehr relevant von der Ausgangslage her fürs Sechzehntelfinale. Man ist nichtsdestotrotz Gruppensieger, aber dieses Spiel wirft einige Fragen auf. Wir wollen sie beantworten in der für euch inzwischen schon gewohnten Konstellation. Caroline Kipper, freie Sportjournalistin, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk tätig, ist hier, und Martin Rafelt von der Spielverlagerung Academy. Ich würde sagen, wir legen los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh, und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ihr hört den Rasenfunk, und ich stelle mir die Frage, Caro, ist unser Energielevel höher als das des deutschen Teams? Schönen guten Abend.
Hey, guten Abend. Ja, das wird sich zeigen. Ich glaube, wie viele Deutsche im Moment sind wir von den Temperaturen her nicht auf dem Top-Level unserer Arbeitsfähigkeit heute. Also ja. Aber das Gehirn wird doch jetzt wieder hochgefahren für diese illustre Runde.
Das ist schön. Also ihr könnt auch jederzeit eine Hydration Break einfordern. Das ist gar kein Problem. Vielleicht gibt es dann doch mal Werbung im Rasenfunk. Martin, schön, dass du hier bist. Wie steht's um deinen Energiehaushalt?
Ich habe gerade gegessen. Alles super.
Fantastisch. Ja gut, dein Biorhythmus ist ja durch die familiäre Konstellation gerade sowieso etwas verschoben. Wir haben als Feedback auf die letzte Folge unter anderem bekommen, dass manche Hörerinnen und Hörer ein bisschen die Struktur vermisst haben. Deswegen würde ich sagen, dann machen wir es doch mal ein bisschen strukturierter in dieser Folge. Lasst uns dieses Spiel Ecuador gegen Deutschland.
Das ist übrigens eine Kritik, die Julian Nagelsmann auch sehr viel zu hören kriegt dieser Tage.
Ja, aber bei uns lag es nicht am stumpfen Rasen. Das war natürlich sehr ungerecht. Aber dann lass doch mal von vorne beginnen bei der Startelf-Entscheidung. Caro, es war letztlich schon vor Anpfiff klar, denn Julian Nagelsmann hat es auf der Abschlusspressekonferenz schon verkündet, dass es eben nur zwei Wechsel geben würde. Sprich, zum einen kommt Antonio Rüdiger rein für den verletzten Nico Schlotterbeck, der auch kein Spiel mehr machen wird bei dieser Weltmeisterschaft. Und dann David Raum für den angeschlagenen Nathaniel Brown auf der linken Seite. Heißt, kein Undaf in der Startelf. Keine andere Variante auf dem rechten Flügel. Wie findest du denn oder fandest du diese Startelf-Entscheidung?
Also ich fange mal damit an, dass ich die Argumentation schon nachvollziehen konnte, weil das Spiel gegen die Elfenbeinküste, da lief jetzt auch alles nicht optimal, und dass man dann sagt, ja, wir müssen uns noch besser einspielen, wenn man irgendwie, ja gut, niemand hat gefordert, Matcher auszuwechseln. Also die Argumentation, dass der erst 10 oder 11 Nationalspiele hatte, bringt dann auch nicht so viel. Aber gerade auf den zwei Positionen, die du angesprochen hast, es ist natürlich diese Argumentation, dass UNDAF als Joker so wertvoll ist und Deutschland dann einfach ein guter Joker fehlen würde, wenn man ihn von Anfang an spielen lässt, die hat natürlich so eine gewisse Ironie in sich. Also das kann man nicht bestreiten. Das wäre ja ähnlich, wenn, ja, ich sag's jetzt nicht, ich wollte auf Argentinien gehen, aber das lassen wir doch jetzt mal bleiben. Deswegen auf den zwei Positionen sage ich das, die anderen Folgen gesagt habe, ich hätte gerne Leveling gesehen und ich hätte gerne UNDAF gesehen. Das sind die zwei Wechsel, die man gut verargumentieren hätte können. Ansonsten kann ich das nachvollziehen mit dem Einspielen und noch was anderes. Es war ja auch klar, dass es ein bisschen eine paar taktische Änderungen geben wird und auf der Ebene was verändert wird. Also so komplett gleich war es jetzt nicht. Und deswegen, ich kann es nachvollziehen. Ja.
Hättest du es dir anders gewünscht, aber das ist ja auch ein klassischer Nagelsmann. Also er begründet es natürlich so, dass die Begründung nicht komplett falsch ist. Also sprich, er will dem Team die Möglichkeit geben, sich einzuspielen. Und da kann man ja auch nicht gegen argumentieren, haben wir ja letztlich auch in dem Spiel gesehen, dass da ein bisschen Einspielzeit immer noch vonnöten wäre. Eine kleine Anpassung gab es, also Antonio Rüdiger hat als linker Innenverteidiger gespielt und Jonathan Tah als rechter. Das haben sie in der zweiten Hälfte gegen die Côte d'Ivoire noch anders gespielt. Da ist Tah auf links gerückt, aber beide fühlen sich in der jeweils anderen Rolle ein bisschen wohler. So hat das Julian Nagelsmann vor Anpfiff verkündet. Martin, was sind deine Gedanken dazu? Auch dann vielleicht vor dem Hintergrund, was wir dann auch gesehen haben im Spiel, unter anderem ja ein klares 5-4-1 in einem sehr tiefen Block, also wir haben eigentlich kaum hohes Angriffspressing gesehen, eigentlich sehr viel tiefen Block mit Leroy Sané dann logischerweise als Rechtsaußenspieler in der Fünferkette.
Where to start? Ich glaube, ich möchte einmal noch den Gag zitieren, der unter den letzten Podcast gepostet wurde. Sehr mutig von Thomas Tuchel mit Harry Kane seinen besten Joker direkt von Beginn an zu bringen.
Ja, stimmt, da muss ich auch lachen.
Es ist
halt dieses typische Idee schlägt Form, oder? Ist es nicht das, was wir bei Julian Nagelsmann schon immer gesehen haben? Unter anderem damals Spiel gegen Spanien haben wir genau das doch auch schon analysiert. Mhm.
Ja. Ja, genau. Also ich fand Undav auch heute wieder, auch wenn er jetzt nicht den Glanzmoment hatte, ausnahmsweise mal, ich fand den wieder krass. Also aus was für Situationen, wie viel der da rausholt, legte Sané diese eine Riesenchance, ich glaube mit dem Rücken auf, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Und macht einfach immer in der einen Situation knallt er den fast noch aus dem unmöglichen Winkel rein. Also der ist gerade so, beim letzten Spiel gesagt, wir haben gerade so viele auf dem Feld, die es nicht fühlen. Und er fühlt es gerade so krass einfach. Also es ist einfach, in jeder Situation sitzt es, was er macht. Und die Form ist einfach so gut, dass auch trotz Havertz, muss man schon sagen, so, zumal, wie gesagt, haben wir auch schon diskutiert, Havertz kann auch andere Positionen spielen, dass es wirklich, für Eingespieltheit argumentieren, wenn das, wogegen du argumentierst, ja ist, dass Undav definitiv in diesen extrem wichtigen und extrem schwierigen Spielen in die Startelf gehört, was einfach die Mannschaft insgesamt besser macht. Das ist ja ein Argument, was komplett an der Sache vorbeigeht. Also wenn alle sagen, wir sind mit Undav in der Startelf besser, dann kannst du ja nicht sagen, ja, ich will aber eine schlechtere Startelf besser einspielen. Also,
Aber wen würdest du dann rausnehmen für Undav? Ist das so eindeutig, deiner Meinung nach?
Ja, haben wir schon diskutiert, aber wahrscheinlich Sané. Ja. Schon Sané, auf jeden Fall.
Aber dann hättest du ja, wenn er so gegen den Ball spielen lässt, und ich glaube, wir haben hier quasi die K.O.-Runden-Formation gesehen, 5-4-1, tiefer Block, dann hättest du Havertz als Rechtsaußen. Will man
das? Havertz endlich wieder Außenverteidiger. Damit hat die Nagelsmann-Ära angefangen, damit muss sie auch enden.
Okay. Nein. Nee, aber du verstehst meinen Punkt. Eigentlich kann er das dann nicht machen.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Plan A ist. Ich glaube, das hat man heute mal probiert. Ich glaube, das passiert halt, wenn man tiefer verteidigen muss. Aber ich glaube nicht, dass man so viel wie heute tief verteidigen will. Nagelsmann hat es auch nochmal gesagt, dass es darum ging, dass der Gegner das gerade angeboten hat, dass man mehr auf Konter spielt. Und dass deswegen halt mehr zu sehen war als normalerweise. Aber normalerweise, also ich denke, wir werden in den K.O.-Spielen, gerade gegen die richtig guten Gegner, werden wir hohes Pressing sehen, damit man die gar nicht erst ins Spiel kommen lässt. Da bin ich mir schon recht sicher. Und dann hast du Havertz nicht da die ganze Zeit da hinten reingerutscht. Und sonst gibt's ja auch noch andere, ein bisschen andere Defensivmöglichkeiten, die man machen könnte. Genau, ja.
Ja, lass uns.
Ich finde es mit jeder weiteren Aktion von Undav finde ich's riskanter, ihn nicht in die Startelf zu setzen. Und jetzt bei dem Spiel, wo man auch hätte sagen können, ja, wir rotieren, also, ja, das wirkt schon sehr wie Sturheit, ne? Also, beziehungsweise auch dieses so, ja, ich habe das jetzt einmal gesagt und alle sagen mir, ich soll es anders machen und ich habe mich jetzt schon dreimal dagegen entschieden, es anders zu machen, da bleibe ich jetzt da dabei, so, weil es sonst wirkt, als wäre er eingebrochen. Das ist natürlich ein bisschen, das ist auch ein bisschen eine verzwickte Situation, weil wenn er es jetzt ändern würde und dann sähe es nicht so gut aus und dann sagt er, ja, und Joker war doch die bessere Idee, dann muss es wieder zurückwechseln und dann ist auch wieder, also es ist alles ein bisschen awkward so, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube trotzdem, dass das die bessere Entscheidung gewesen wäre unterm Strich.
Wir sind halt, Caro, damit in so einer paradoxen Situation, denn je schlechter Deutschland in der A-Formation spielt, desto tragfähiger wird eigentlich das Argument, ja, die müssen sich halt noch einspielen. Also wenn ich mir die Abspielfehler heute angucke, die es da also ja durch die Bank gab, aber gerade zum Beispiel auch Mittelfeldzentrum, also Mecha, Pavlovic, Musiala, da war ja richtig viel einfach schwach und hat nicht gut funktioniert und da hätte ich dringenden Abstimmungsbedarf und dann würde ich an der Statik schon mal nichts verändern, weil man hätte ja auch zum Beispiel Under für Musiala bringen können, über diesen Gedankengang komme ich jetzt gerade. Und das ist das Schwierige. Also Julian Nagelsmann wird immer Recht haben und Unrecht haben, weil wir können nie das Gegenteil beweisen. Was es halt dann für uns auch schwierig macht, das Ganze einzuschätzen. Jetzt startet man ja in dieses Spiel mit einem 1:0. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht weggepfiffen wurde, denn der Kopf des Ecuadorianers geht nicht weit nach unten und Pavlovic trifft ihn. Also für mich klar zurückpfeifbar eigentlich, gerade auch in der zweiten Minute nach einem Einwurf. Aber eigentlich ist das ja der perfekte Start und darauf ist Julian Nagelsmann in den Interviews nach dem Match direkt eingegangen. Er hat sowohl bei Magenta als auch bei der Sportschau gesagt, ja, da müssen wir souveräner spielen. Er meinte auch, das sei so ein bisschen wild gewesen, was da Deutschland gespielt hätte. Das dürfte wahrscheinlich vor allem Bastian Schweinsteiger nicht gefallen haben. Ist dir das auch so aufgefallen? Woran lag das deiner Meinung nach?
Also ich würde mal damit anfangen mit dem Punkt mit dem Mittelfeld. Das ist ja nicht wirklich besser geworden nach der Auswechslung von Pavlovic und Mecha. Also Mecha hatte den unglücklichen Moment vor dem 1-1. Pavlovic war gelb verwarnt und einfach viel. Also Pavlovic hat die Zweikampfstärke gefehlt in dem Spiel. Das ist gerade gegen Ecuador deutlich geworden. Aber so zu 100% die Spielkontrolle abgegeben, hat ja Deutschland erst nach diesen ganzen Wechseln. Also den Pavlovic Wechsel war, würde ich jetzt mal behaupten, noch am meisten nachvollziehbar.
Hatte ja auch schon gelb.
Für Stiller, genau, der hatte auch schon gelb. Dann kam Maxi Bayer, hat für mich auch noch Sinn gemacht, weil der einfach noch mal ein bisschen schneller ist und ein bisschen Tempo reinbringen kann gegen diese irgendwann doch ja hochstehenden Ecuadorianer. Hat dann nicht so viel gebracht, aber ich habe so gecheckt, warum. Und also die Auswechslung von Kimmich, die ja laut Interview schon geplant war, fand ich persönlich absolut fatal, weil es hat ein Kapitän auf dem Feld gefehlt. Also vorher, vor dem Wechsel, die meisten Ballkontakte, Entschuldigung, und das konnte dann auch niemand übernehmen. Also du hast erwähnt, dass eben das Mittelfeld erwähnt und das hatte ja gegen Ende des Spiels, war Deutschland da ja komplett unterlegen oder sie haben es vielleicht komplett aufgegeben, da irgendwie da an den Ball zu kommen oder da irgendeine Art Dominanz aufbauen zu können.
Ja, aber lass doch mal, bevor wir quasi jetzt gleich bei der Phase sind, wo wir so viele Wechsel haben, lass doch mal noch bei in der ersten Hälfte bleiben, bitte. Mhm. Also Mecha, Pavlovic, Musiala. Das Interessante war, dass es bis zur ersten Trinkpause immer wieder Situationen gab, in denen die in 3-2 hatten, weil nämlich Yeboah von Ecuador, der ist auf David Raum rausgegangen und der ist halt eingerückt nach vorne gelaufen. Der hat das quasi genauso gespielt wie Nathaniel Brown. Und Angulo hat immer wieder rausgeschoben auf Kimmich, hat gepresst. Und deswegen hatten die eben immer situativ so 2-3 mal 3-2 Situationen. Aber sie haben es, also einmal haben sie es versucht auszuspielen, hat nicht geklappt. Aber ansonsten haben sie es nicht mal versucht auszuspielen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran lag, dass die Innenverteidiger schon den Blick für den langen Ball hatten, weil ja ganz offensichtlich Teil des Matchplans war, lange Bälle, zweite Bälle gewinnen, daraus Chancen kreieren. Hat ja auch eigentlich ganz okay geklappt, zumindest in der Anfangsphase. Aber kannst du denn erklären, warum, also ein Mecha und Pavlovic, die hatten ganz fürchterliche Zweikampfstatistiken. Also Pavlovic 3 von 9 Duellen am Boden gewonnen, bei Metscher waren es, glaube ich, 2 von 5. Also die haben einfach viele Bälle verloren und haben auch jeder für sich einen schlechten Pass gespielt, Musiala auch. Musialas schlechter Pass führt dann auch zur gelben Karte von Pavlovic zum Beispiel. Aber wie würdest du denn versuchen, das zu begründen? Also was glaubst du, ist das jetzt immer noch fehlende Form, fehlende Eingespieltheit? Ich hatte in diesem Spiel einen Gedanken, den ich schon beim Spiel gegen die Côte d'Ivoire hatte, dass ich das Gefühl habe, dass Pavlovic und Metscher gar nicht so gut zusammenpassen, wie sie selbst immer eigentlich auch gegenseitig übereinander sagen und behaupten. Kannst du das nachvollziehen?
Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und das konnte man ja häufig beobachten, dass die beiden in der Abstimmung auch einfach nicht optimal zusammen funktionieren. Also zum Beispiel da, wo Pavlovic die gelbe Karte bekommt. Mhm. Das ist ja, dem geht ja ein Abstimmungsproblem voraus, sodass dieser Fehlpass so erst passieren kann. Also das ist eine Szene für mich, die deine These sehr bestätigt. Und also ich habe das genauso gesehen. Und gerade die Kommunikation zwischen den beiden.
War ein bisschen off. Martin hat ja schon Luft geholt. Martin, lass sie raus, die Luft. Und sag dabei was.
Ich fand, also ich glaube, das Problem ins Zentrum zu kommen war, also erstmal Ecuador natürlich mit Caicedo da auch einen guten Spieler und dann ein paar gute Verteidiger, die da auch sehr gut auf dem Sprung waren. Aber Hauptproblem war, glaube ich, dass Ecuador das nach vorne ganz gut gespiegelt hat und so 3-auf-3 standen im Spielaufbau. Und das ist immer ein bisschen ekelhaft, wenn man 3-Aufbau macht und der Gegner steht mit so 3 davor. Gab schon ein paar Situationen, wo das gegen die Elfmeilküste ein bisschen genervt hat. Aber ich fand, dass Ecuador das noch ein bisschen besser gemacht hat. Und man da nicht so richtig Winkel gefunden hat. Und mir fehlte da ein bisschen die seitliche Bewegung von den Mittelfeldspielen. Ich fand, ein Matcher hätte sich da häufiger nach außen bewegen können oder Wirtz hätte noch häufiger in den Spielaufbau kommen können. Gab ein paar vereinzelte Situationen, wo das passiert ist, was auch gut geklappt hat. Hätte man noch mehr machen können. Man hätte auch was machen können, dass man Pavlovic ein bisschen zur Seite zieht und ein Matcher oder dass man den Aufbau so ein bisschen so schiebt, dass du mehr einen Zweieraufbau hast und Kimmich ein bisschen breiter noch steht, dass du ein bisschen klarere Winkel ins Zentrum öffnest. Aber dieses 3-auf-3 beizubehalten, das finde ich war ein bisschen eine Schwäche, die es ein bisschen schwieriger gemacht hat, das Spiel zu kontrollieren.
Und um das kurz zu erklären, also du hättest gerne quasi diese seitlichen Bewegungen gehabt, weil Ecuador stand da ja im 5-2-3 und wenn vorne 3 anlaufen gegen 3 aufbauende deutsche Spieler, dann hast du 2, die im Zentrum stehen und wenn du da eben seitlich dich bewegst, dann können die gut angespielt werden und auch in dem Winkel, so meinst du es, ne?
Genau, da müssen entweder einer der beiden Sechser muss dann entweder sehr, sehr weit raus oder wenn man es auf beiden Seiten macht, beide sehr, sehr weit raus, dann ist niemand mehr im Zentrum. Also das ist relativ schwer abzudecken. Ich hatte sogar gedacht, ob nicht das der Grund war, dass Raum gespielt hat, dass Nagelsmann dachte, dass du so quasi Yeboah bindest und dann Wirtz in genau diese, also dass das quasi immer die offene Position ist, diese linke Halbraumposition, aus der du ein bisschen nach hinten kommen kannst und das wäre dann im normalen Setup wäre das immer Brown gewesen und dadurch, dass jetzt quasi nicht Wirtz außen, sondern Wirtz innen und Raum eher außen war, ist dann stattdessen Wirtz immer in dieser Position, der quasi den ersten Ball kriegt und antreiben kann. Ecuador dann einigermaßen dadurch aufgefangen, dass sie mit ihrem Rechtsverteidiger dann Wirtz ganz gut verfolgt haben. Und dann wurde es sehr, sehr 1-gegen-1 auf dem Feld, was punktuell sehr gut mit langen Bällen überspielt wurde. Da gab es ein paar sehr, sehr gefährliche Situationen oder auch einige Situationen, die so sehr nah dran waren, gefährlich zu werden. Ich erinnere mich an ein Laufduell von David Raum, wo er beinahe den Ball kriegt und dann aufs Tor zuläuft. Da wird er gerade noch abgelaufen. Also der Ball wird abgelaufen mehr als Raum. Der hatte da ein bisschen Rückstand. Mhm. Und ja, da haben dann so ein bisschen, ja, aber ins ja, das sind jetzt so Einzelbeobachtungen. Ich krieg sie gerade nicht ganz zu einem roten Faden verbunden, dass
naja, gut, eigentlich ist der rote Faden ja klar. Also Ecuador stellt Deutschland vor eine Aufgabe durch die Art und Weise, wie man angelaufen ist. Und Deutschland hat keine, die taktisch ersten Mittel, die einem da einfallen, die hat Deutschland nicht gemacht. Gleichzeitig hatten beide Zentrumspieler einfach große Probleme, sowohl ohne Ball als auch mit Ball. Und die langen Bälle haben ganz vereinzelt funktioniert, in großer Summe aber nicht, weil auch Ecuador dann auch, ja, auch sehr körperlich gespielt hat. Also man hatte eigentlich auch den Eindruck, also Angulo hat Kimmich ganz schön alt aussehen lassen. Kimmich hat auch einmal ganz schön Glück, dass ihm da bei dem Dribbling vorm eigenen Strafraum das Foul gepfiffen wird. Das hätte man auch laufen lassen können, gerade wenn du das 1-0 stehen lässt. Da fand ich, hatte Torre Penso keine gute Linie. Also sprich, das waren quasi die Probleme. Trotzdem war es ja so, Caro, dass dann nach der Trinkpause vor allem, also das 1-1 fällt dann so, wie es fällt. Metscher hat dann schlechten Kontakt. Pavlovic muss eigentlich nur den Ball blocken und setzt den Fuß aber so ganz komisch neben dem Ball, deswegen wird er getunnelt und Manuel Neuer kommt gar nicht mehr in den Abdruck rein. Okay, alles klar, kann passieren, steht es 1-1.
Kimmich rückt nicht raus, das war...
Ja, die ganze Kette rückt nicht raus.
Habt ihr das gesehen?
Ja, das war...
Naja, warum soll denn die ganze Kette rausrücken?
Naja, das ist das, was Nagelsmann gesagt hat. Nagelsmann hat gesagt, wir hätten da rausrücken müssen.
Ach, im Umschalten, schon vorher.
Sané ist quasi weg, weil es war ja quasi eine Kontersituation. Wirtz verliert den Ball, so kommt er zu Metscher. Und dann verliert Metscher den Ball und da hätte da Kimmich drauf gehen können. Die standen da 4-1 in der letzten Kette, aber... Aber Pavlovic blockt ja diesen Ball eigentlich auch. Das ist so ganz komisch, weil Pavlovic, wie gesagt, er muss ja nur den Fuß vor den Ball setzen, dann ist es ein Pressschlag. Und genau das versucht er zu machen und setzt den Fuß aber neben den Ball. Also, es war weird. Aber eigentlich, und das wollte ich ja, da wollte ich jetzt gerade reinleiten, Caro, eigentlich ist damit ja noch nichts passiert. Du hast ein 1-0 mehr oder weniger geschenkt bekommen, du fängst ein 1-1, das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber okay, meine Güte, ist jetzt auch nicht so schlimm. 9. Minute, im Grunde geht das Spiel jetzt nochmal neu los. Und bis zur Trinkpause hat aber Ecuador wirklich gute Szenen und in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte, aber nach der Trinkpause, dann dreht sich ja auch der Ballbesitz richtig zugunsten von Deutschland. Und Deutschland hat viel Ballbesitz, hat dann auch einen hohen Ballbesitz, da ist es dann nicht mehr das Problem, dass man hoch angelaufen wurde. Warum hat man denn auch in dieser Phase so wenige richtige Chancen herausgespielt? Weil es sind zwar am Ende 7 oder 8 Schüsse, aber die Expected Goals-Werts zeigen es schon und auf dem Spielfeld konnte man es auch sehen. Also Wirtz zieht da mal ab und wird geblockt und Sané zieht mal ab und wird geblockt. Aber das sind ja alles keine großen Chancen gewesen für Deutschland. Warum?
Martin hat gerade gesagt, dass der Alan Franco, glaube ich, der Rechtsverteidiger von Ecuador, Wirtz ziemlich gut verfolgt hat. Es war aber nicht der Einzige. Also Wirtz wurde ziemlich konsequent, wenn es gefährlich werden könnte, gedoppelt. Mhm. Musiala hingegen haben sie ziemlich hart angegangen. Also der wurde ständig gefoult oder in Zweikampfsituationen gebracht, die Musiala nicht gewinnen kann. Damit hattest du die beiden schon mal ziemlich gut ausgeschaltet. Du hattest nur vereinzelte Szenen, wo auch diese Magie von den beiden aufgeblitzt ist. Aber ansonsten war das für beide nicht das Spiel. Und dann habe ich mich
noch
eine...
Ganz kurz die Zahl dazu, Musiala alleine wurde 5-mal gefoult. Also wenn man das Spiel genau verfolgt hat, ist es einmal auch gefallen. Aber das war wirklich, dem sind sie wirklich auf die Knochen gestiegen, ja.
Das sind nur die dann in der Statistik auftauchen, ne?
Ja, stimmt.
Das ist so. und... Dann hast du noch die Frage, die Sache, wie suchen sie den Weg zum Tor? Und ja, wo fange ich da an? Ich glaube, dass es auch bei dem Punkt ein bisschen um Zweikampfhärte geht. Also auch die Probleme, die Martin angesprochen hat, ob du jetzt Pavlovic und Metscher, wenn du die jetzt anders positionieren würdest, würden die immer noch nicht mehr Zweikämpfe gewinnen. Du musst sie in eine Situation bringen, wo, ja, also das ist für mich in dem Spiel auf jeden Fall die große, große Schwäche gewesen, weil Ballverluste und Fehler und Abstimmungsfehler kannst du nicht wirklich als eine, ja, natürlich ist das auch eine Schwäche, aber kannst du nicht wirklich so übertragen, aber gerade diese Zweikampfschwäche von eigentlich jedem auf dem Platz, sogar von einem David Raum, da habe ich ein großes Fragezeichen hinter.
Und gleichzeitig, Entschuldigung.
Ach so, und dann noch ein weiterer Punkt ist, in den vergangenen zwei Spielen hat Deutschland oft zweite Bälle gewonnen. Ich habe da keine Statistik zu, aber aufgefallen im Spiel ist mir, dass die zweiten Bälle eigentlich, dass sie da eigentlich chancenlos waren. Oder relativ deutlich chancenloser.
Also sie hatten ein paar, aber das stimmt schon. Es war nicht so der große Faktor. Plus, was man ja auch sagen muss, sie sind gar nicht in die Tiefe reingekommen. Und das war das, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich weiß nicht, Martin, ob du dazu auch eine Beobachtung hast oder ob du an was anschließen willst, was Caro gerade gesagt hat. Aber diese Wege in die Tiefe, auch in einem höheren Ballbesitz, die gab es irgendwann gar nicht mehr. Also sie haben die Tiefe attackiert mit langen Bällen, aber gar nicht mehr so wirklich mit so Läufen in die Tiefe. Nicht mal als da Maxi Bayer auf dem Feld stand, aber ich will jetzt nicht vorwegreichen. Also Martin, wie siehst du denn diese Phase in der ersten Hälfte, in der einfach der Ballbesitz dann schon auf Seiten Deutschlands war, aber relativ wenig eigentlich ging. Es gab einmal einen langen Ball auf Sané, der wird dann gegrätscht von Ordóñez in der 35. Minute und das war es dann eigentlich schon nach der Trinkpause.
Ja, ich fand wieder, dass nochmal ähnlich wie gegen wie im letzten Spiel die Aktivität so ein bisschen gefehlt hat. Auch dann gerade in puncto Tiefe. Wie gesagt, da ist die Mannschaft auch nicht top aufgestellt. Ne? Da hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Havertz und Sané machen und das war dann wieder nicht so viel heute in dem Aspekt. Ich glaube aber auch, dass ein bisschen, also letzten Endes hast du ja über das gesamte Spiel hinweg dann, weiß ich nicht, 20 gute Minuten oder sowas oder 20, 25, 30 Minuten, wo du wirklich Spielkontrolle hast und was kreieren kannst. Das ist eher in der ersten Halbzeit, wo die noch einigermaßen frisch sind. Wobei, ich glaube, die Spielkontrolle kam, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass Ecuador mehr Gas gegeben hat in der Anfangsphase und dann tatsächlich so ein bisschen erstmal durchatmen musste. Trotzdem natürlich nicht 70. Minute kaputt sind. Und dann hast du mit 20, 30 Minuten gegen die Abwehr von Ecuador ist halt jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass du wahnsinnig viele Chancen rausspielst. Ne, Ecuador ist eine Mannschaft, gegen die musst du nochmal, also die haben ja auch bis jetzt ja in zwei Spielen ein Gegentor kassiert. Natürlich auch Curaçao dabei, aber auch gegen eine gute Elfenbeinküste haben sie nur ein Tor kassiert und also die haben zwei Verteidiger, die Champions-League-Finale gespielt haben und einen Sechser, der in der Verlosung ist, einer der besten Sechser der Welt zu sein. So verteidigen alle mit Mann und Maus, dazu geht's für die um alles. Also das ist ein Setup. Natürlich brichst du das nicht so einfach innerhalb von 20 Minuten. Wenn man jetzt 80 Minuten dominiert hätte und dann keine nennenswerte Torschance rausspielt, müsste man, finde ich, mal genauer hingucken. Aber so ist erstmal das Problem, dass man generell einfach schon von der Anlage her einfach einen zu geringen Anteil des Spiels kontrolliert hat, um das so richtig zu bewerten, weil es dann ja, ob irgendwas eine Chance ergibt oder nicht, sind ja dann häufig auch so einzelne Momente, kommt jemand noch an den Ball oder nicht und so weiter. Und die Momente, die sind dann halt auch hier und da nicht so für Deutschland ausgegangen, wie das hätte passieren können. Musiala hatte wieder einige Momente, wo es so gerade so der letzte Schritt nicht funktioniert. Ich befürchte, das werden wir noch ein paar Mal sagen in diesem Turnier. Ich fand Wirtz tatsächlich sehr gut. Ich fand, das war Wirtz bestes Spiel. Aber ja, zu Havertz habe ich gar nicht so richtig eine Meinung, was wahrscheinlich eher gegen ihn spricht. Weiß nicht, ob ihr dazu was zu sagen habt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Rüdiger in dieser linken Position war nicht gut.
Nee.
Das hat im Spielaufbau total gefehlt.
Ja, total. Ja. Plus, also einmal irgendwie hat er angedribbelt. Das fand ich ganz interessant, weil das was ist in so einer Situation, in der Schlotterbeck nicht angedribbelt hätte. Er hat sich aber auch einmal ganz wild aus der Kette rausziehen lassen. Das hat man nur im Taktikfeed gesehen. Wurde auch gar nichts draus, weil Ecuador es gar nicht gerafft hat.
Ja, aber auch ganz viele Pässe wirklich. Hat in einer Szene hat er zwar, wo er keinen Druck hat, und sein Mitspieler Druck hat zweimal hintereinander einfach Mitspieler angespielt, obwohl er gar nicht, obwohl er gar nicht muss, und dann auch kaum nennenswerte Pässe nach vorne gebracht und so. Und man sieht schon, also im Spielaufbau ist er rechts viel, viel besser als links. Das ist wirklich nicht seine Position. Ich habe mich gefragt, ob auch deshalb Ciao kam und nicht Anton, weil Nagelsmann vielleicht nach der ersten Halbzeit von Rüdiger auch gedacht hat, ja, ich will den mal sehen auf der Position, weil die Position hatte Ciao in diesem Finnland-Zweitspiel gespielt. Und es sah recht gut aus. Und ich fand ihn jetzt heute auch recht gut. Nicht überragend. Ich frage mich, ob das da eine Variante vielleicht sogar ist. Mhm.
Caro, hast du eine Meinung zu Rüdiger? Muss überhaupt die Abwehrreihe nochmal, soll doch Kimmich ins defensive Mittelfeld? Ich lese das so oft bei jedem Spiel. Dabei, also ich halte die Frage für beantwortet. Muss jetzt nicht meine persönliche Meinung sein, aber hast du dazu eine?
Also ich würde Rüdiger aufgreifen und keine Kimmich-Diskussion erzwingen. Ja. Ich habe mir schon auch ein bisschen Hoffnung gemacht mit Rüdiger. Natürlich fehlt Schlotterbeck Spielaufbau, was wir gerade hatten. Aber Rüdiger hat eben eine andere Physis und eine andere Präsenz im 1 gegen 1, was jetzt gar nicht unbedingt schaden kann und in ein paar Szenen von dem Spiel auch zu sehen war. Aber trotzdem stimme ich euch zu. Das für mich war einfach ziemlich unsichtbar im Spiel. So würde ich Rüdiger zusammenfassen. Übrigens auch Havertz. Und ich würde noch kurz was zu Ecuador sagen, weil ich da Martin ein bisschen widerspreche. Natürlich haben die Pacho, Hincapié und Moises Caicedo, aber die haben genauso gespielt, wie es zu erwarten war. Ich fand das jetzt war ein bisschen besser als die Spiele gegen die Elfenbeinküste. Aber es war genau das Spiel, was diese Nationalmannschaft seit Jahren spielt. Also, gute.
Aber was ändert das? Ist ja davon schießt er ja kein Tor, dass sie. Also, wenn die immer gut verteidigen und heute auch gut verteidigen.
Aber aber sie waren nicht herausragend.
Also ich finde ich ehrlich gesagt auch. Ich finde, Yeboah konntest du wirklich manchmal erwischen. Angolo ist manchmal mit einem total komischen Timing angelaufen. Dann war komplett der Flügel frei. Deutschland hat halt dann auch nicht mutig genug gespielt. Und das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Das muss eigentlich mit dem Spielverlauf zusammenhängen, weil ansonsten gab es keinen Grund dafür. Also es gab eine Szene zum Beispiel, das ist eben genau so eine Angelogo-Szene, da wird er völlig verbrannt. Sané hat den Ball und Musiala läuft hinten in die Tiefe und er hätte das den kompletten rechten Flügel für sich. Und Sané deutet den Pass an und zieht wieder zurück und spielt dann zurück auf Kimmich oder Neuer, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also so zwei, drei Situationen gab es schon, wo man sich gedacht hat, boah, jetzt hättet ihr auch wirklich mal die Möglichkeit gehabt, aber traut euch nicht, diesen etwas riskanteren Pass zu spielen. Aus welchen Gründen auch immer, aber das stimmt schon. Aber weshalb ich jetzt quasi auf dieser ganzen Phase rumreite, also quasi auf dieser ersten Hälfte ist, weil ich glaube, alle Entscheidungen, die man jetzt für 16-Finale trifft, musst du ja auf Grundlage dieser Hälfte treffen. Denn in der zweiten, da fehlt dann Kimmich, da fehlt dann Pavlovic, da gab es dann auch den ein oder anderen Wechsel, wo auch dann Julian Nagelsmann danach gesagt hat, das haben wir jetzt halt auch mal gemacht, um halt Leuten dann Minuten zu geben. Und also ich glaube nicht, dass wir Pascal Groß, Maxi Bayer und Angelo Stiller nochmal gleichzeitig auf dem Feld sehen werden, wenn nicht irgendwie irgendwas wieder schiefgegangen ist in dem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen finde ich eben die erste Hälfte so wichtig, weil jetzt stehen wir ja wirklich vor der Frage. Wir kennen natürlich den Gegner noch nicht und das kann nochmal ein bisschen was verändern, aber muss man da jetzt doch nochmal ran? Also ich schicke voraus, ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann das macht, weil der ist überzeugt von seiner Idee und der zieht das jetzt durch und das kann auch eine okaye Taktik sein. Da sind wir bei der Anfangsdiskussion. Aber Martin, wenn du es jetzt entscheiden könntest, bei Undaf hast du ja eigentlich schon relativ klares Statement deinerseits gemacht, aber was würdest du denn jetzt verändern, basierend auf dem, was wir jetzt in 2,5 Spielen gesehen haben, nämlich die ersten beiden plus die erste Hälfte hier?
Ich würde das gute Ersatzspieler-Argument überlegen, ob ich das nicht für Jamal Musiala mal in die Waagschale werfe, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der mit ein bisschen, wenn der ein bisschen Spritzigkeitsvorteil hat, wenn der 60. Minute kommt und die anderen sind schon ein bisschen platt, dann, dass der dann gerade diesen einen halben Schritt, der ihm immer fehlt, dass der den dann gerade hat, und dass er dann vorbeikommt. Das würde ich auf jeden Fall mal mir sehr genau überlegen, ob das nicht was ist. Weil ich habe auch nicht das Gefühl bei Musiala, dass es irgendwie ein Timing und ein Eingespieltheits- und ein Spielpraxisproblem ist, sondern ich glaube, der ist einfach körperlich noch nicht ganz, der hat einfach ein kleines bisschen weniger Spritzigkeit als vor seiner Verletzung, und kann deswegen aktuell nicht so spielen wie vor der Verletzung, versucht das aber und das klappt halt nicht so ganz. Und das wird der nicht korrigieren können innerhalb der nächsten 2 Wochen. Deswegen fände ich das eine vernünftige Überlegung, wenn man sagt, ich schätze ihn eigentlich so auch so ein, der ist ja, glaube ich, ein sehr bescheidener Typ, dass der dann auch sagt, okay, dann gewinne ich die Spiele uns hinten raus. Und dann könnte man sowas machen wie Havertz auf die 10 und da vorne rein und dann zum Beispiel Leveling oder vielleicht auch Bayer rechts. Mit Bayer rechts kannst du sehr, sehr problemlos diese taktische Idee machen, dass er auch auf Rechtsverteidigung zurückgehen kann. Du hast das Problem mit der fehlenden Tiefe nochmal ein bisschen mehr angegangen und hast nochmal einfach einen Aktivposten. Ich fand jetzt auch schon, dass wieder das Thema Aktivität respektive umgekehrt dazu Zögerlichkeit war schon auch in dem Spiel wieder zu sehen, dass es viele Situationen gab, wo mit Spieler im Mittelfeld, Metscher, Pavlovic, die Verteidiger, dass die offene Füße haben und einen Winkel irgendwie vorne rein zu spielen und dann kommt der Lauf gar nicht oder er kommt zu spät oder es kommt Havertz alleine und die anderen machen keine Bewegung und so. Das ist einfach zu wenig, das ist zu wenig da gewesen, fand ich. Aber jetzt gehe ich ein bisschen von dem Thema weg, ja. Aber also ich glaube, das wären so die Sachen, die ich auf jeden Fall überlegen würde.
Tja, Caro, also dass hier Martin Maxi Bayer mit reinbringt, das überrascht uns beide gar nicht. Und alle die letzten Monate hier mit reingehört haben, auch nicht. Was sind deine Gedanken?
Mein erster Gedanke ist so ein Nebengedanke. Den hatte ich gegen Ende der ersten Hälfte, wo ich mich gefragt habe, das ist jetzt gefühlt das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass Manuel Neuer mit einem langen Abstoß in den Spielaufbau eingreift. Mhm. Also das ist auch ein Mittel, Thema Neuer würde ich jetzt von der Seite aufmachen und dann direkt wieder zumachen, dass eben...
Hast du keine Lust über den fehlenden Abdruck beim 1:1 und auf das etwas zu spät kommen beim 1:2 zu sprechen? Schade.
Ach ja, haben ja alle gesehen, ne? Ja. Aber das kann ja auch ein Faktor sein und das ist ja eigentlich diese Neuer-Magie. Dazu gehören ja auch lange Abstöße, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann.
Aber wie viele schlechte Weltmeisterschaften muss man spielen, bis man keine Magie mehr hat?
Weiß ich nicht.
Hängt davon ab, wie viele gute man vorher gespielt hat.
2.
Ich glaube, bei den meisten würde eine reichen.
10 und 14 hat er gut gespielt. Also ich sehe es wirklich gar nicht mehr. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass Baumann eine klare Verbesserung wäre. Deswegen sollen sie alle machen. Egal.
Wie schätzt ihr denn die, wenn wir das Thema schon mal haben? Ich fand das 2-1 sehr, sehr schwer zu bewerten. War das für euch ein Fehler?
Naja, also der Fehler ist natürlich, dass der Spieler gegen David Raum dann am ersten Pfosten verlängern kann, auch wenn das sauschwer zu verteidigen ist. Aber ich finde schon. Also
ich fand den Hauptfehler, dass Tah einfach von Tor fern. Also nicht rechts vom, nicht links vom Gegenspieler steht, sondern rechts vom Gegenspieler.
Steht im Rücken. Ja,
for some reason, was war das denn? Der steht da vor allem die ganze Zeit. Hä?
Aber es ist trotzdem, also Neuer hat halt die Entscheidung getroffen, sich groß zu machen und zu blocken, sondern auf den Ball zu gehen. Ja. Und dann muss er da mit allem reingehen, was er hat. Und er sieht aber halt, ich meine, die Memes sind ja schon direkt nach dem Gegentreffer rumgegangen.
Stimmt.
Und das ist halt genau diese Millisekunde, die er halt nicht mehr hat, weil er halt einfach... Jetzt nicht, der ist halt der 2026er Manuel Neuer. Ich will nicht sagen, Olli Baumann hätte das auf jeden Fall verteidigt, weil der hat auch manchmal solche Aktionen mit drin gehabt, auch gerade schon im Nationalteam. Aber für mich ist es eine ganz klassische Manuel Neuer Weltmeisterschaftssituation. Also will mir doch keiner erzählen, dass der gerade in Topform ist. Und mir reicht es nicht, dass er vor 12 Jahren mal in Topform war. Es tut mir leid. Also, aber die Diskussion ist unsinnig, wollte sie eigentlich gar nicht so richtig
abmachen. Also ist ja auch nicht so, dass er seit 12 Jahren kein gutes Spiel mehr gemacht hat.
Ja, aber er macht halt eigentlich, ja, aber er macht ganz, ganz wenige Spiele, ja, in denen er nur gut ist. Nicht mal in den viel beschworenen Real Madrid-Spielen ist er fehlerfrei durchgekommen. Auch im Hinspiel nicht. Aber man kann über Manuel Neuer offenbar auch gar nicht so wirklich gut diskutieren, finde ich, weil da eben so viel mitschwingt, weil er halt der Weltmeister ist und so weiter und so fort. Ich meine, so, weißt du, sogar Christoph Kramer wird bei jeder einzelnen Frage, die ihm im ZDF gestellt wird, wird gesagt, unser Weltmeister Christoph Kramer. Ja, also wenn das halt der Status ist, mit dem wir halt 2014 bewerten, dass jeder, der da irgendwie seinen Fuß oder Kopf mit dabei hatte, ein Heiliger ist, ja, dann wundert mich das auch gar nicht, dass du über Manuel Neuer nicht ordentlich sprechen kannst, ohne dass sich alle Leute gleich angegriffen fühlen. Ich sage ja gar nicht, dass er 2014 schlecht war. Aber also ich finde schon, dass er das schlecht war.
Ja, du kannst, es ist halt einfach, ich finde Torhüter-Bewertung aber auch einfach immer ein bisschen schwierig, weil dass sie jetzt auch wieder in dem Spiel kommen, drei Bälle auf sein Tor.
Ja, zwei sind drin. Und der dritte ist einer, wo er quasi schon zu weit gesprungen ist und deswegen noch fausten muss. Das macht er dann gut. Es kann auch am Ball gelegen haben. Der Ball verliert ein bisschen weniger Geschwindigkeit, wenn er in der Luft ist. Zumindest sieht es so aus. Joe Hartbart ist bei der BBC so mal versucht zu analysieren. Ja, aber beim 1:1 zum Beispiel, da kommt er halt gar nicht in den Abdruck rein. Und das ist natürlich unglücklich und das ist schwierig, aber das sieht auch nicht gut aus. Und das liegt halt daran, dass er halt immer diesen Auftaktsprung braucht für seinen Abdruck, den halt inzwischen die Torhüter nicht mehr machen. Das ist halt einfach ein bisschen...
Haben die auch vorher nie gemacht.
Ja, also zumindest so mit so nach hinten pendenden Armen. Das
Manuel
war schon,
Neuer-Ding.
Das war so Manuel Neuer-Ding, genau.
Ja.
Aber gut.
Ich fange nie wieder mit dem Nebenaspekt an.
Caro, es tut mir leid. Ich halte jetzt die Klappe, mach deinen eigentlichen Aspekt.
Nee, alles gut. Aber ich finde es witzig, dass Martin zwischendurch gesagt hat, dass es eigentlich Quatsch ist, über den Torhüter zu sprechen. Nee. Ja, ich schließe dann kurz mit dem Hauptaspekt an. Und zwar, ich glaube, was alle gesehen haben, ist, dass sich wahnsinnig oft festgedribbelt wurde. Und das ist für mich ein Symptom davon, dass aus irgendeinem Grund die freien Räume weder gesehen, nicht genutzt wurden. Und das war auch schon in dem Spiel gegen die Elfenbeinküste ansatzweise so. Und deswegen funktioniert auch für mich unter anderem Dennis Undaf so viel besser,
weil er der neue Raumdeuter ist. Let's face it.
Ja, die Räume sind ja da. Sie sind ja da. Also es ist ja nicht, dass, klar hat Ecuador das gut verteidigt, aber es ist ja nicht so, als wären die im ganzen, als hätten sie übers ganze Feld Angriffspressing gespielt, was wir vorher gesagt haben, was das große, große Problem von Deutschland sein wird. Also dass sie den ständig auf die auf den Füßen stehen. Und das meine ich damit. Es waren ja Räume da, aber die wurden weder gesehen noch genutzt. Und da ist eben Dennis Undaf aktuell der Einzige, der das tut.
Ja, das, und vielleicht noch Nadim Amiri. Das hat mich gewundert, dass bei den ganzen Wechseln, die wir in der zweiten Hälfte gesehen haben, er ausgerechnet nicht mit dabei war.
Das habe ich auch gar nicht gecheckt.
Ehrlich gesagt, ich habe bei den Wechseln irgendwann also wirklich gar nichts mehr gerafft. Also ciao für Kimmich, okay, gut, das war abgesprochen, das war dann klar. Pavlovic raus, okay, meinetwegen, weil er ist auch schon gelb vorbelastet und für ihn kam Stiller rein. Aber ab dann wurde es ja, also dann kommt, Bayer kommt für Metscher und sie spielen eine Zeit lang mit einer 6 und Sané spielt zweite.
Musiala war einfach... Musiala war kurz 2-6.
Ja, kurz war Musiala auch 6, genau. Und Sané spielt dann zweite Spitze. Dann kommt Pascal Groß. Dann gab es eine Situation, da war Pascal Groß rechts außen und Bayer war zweite Spitze neben Havertz und Sané war dahinter. Eigentlich war es aber, glaube ich, so geplant, weil das war häufiger so. Bayer war rechts, Groß war quasi zweiter Sechser, der rechte Sechser halt. Und Sané stand neben Havertz, dann hatten sie aber oft gar keinen wirklichen Zehner, das hing dann immer so ein bisschen mit Undaf zusammen, also das fand ich total wild, aber was ich eigentlich sagen wollte war, also Amiri hat ja wirklich so neugierig drauf gemacht, war das jetzt gegen die Côte d'Ivoire einfach nur eine gute Phase von ihm und weil er auch genau in dem Raum gespielt hat, den die offen gelassen haben, ehrlicherweise, oder kann der auch gegen einen solchen Gegner was bringen? Und dann Amiri nicht zu bringen, weiß nicht, Caro, wie es dir ging, aber ich war enttäuscht.
Ich auch. eben genau wie du gesagt hast, das ist einer, der, gerade wenn wir über das Thema Mittelfeld sprechen, was wir viel gemacht haben, ist, dass da ja auch ein Spieler, der da viele Ideen reinbringen kann, viel Kontrolle reinbringen kann. Und wie du gesagt hast, sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste bewiesen hat. Also die Wechsel, wir haben es schon mehrmals gesagt. Also ich habe dann irgendwann versucht, hier noch das mitzuschreiben, was ihr gerade gesagt habt, um irgendwie nicht komplett planlos hier zu sitzen, was das angeht. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht überanalysieren. Ja,
die Folge war halt fatal, weil, also ja, sie kassieren in der 77. Minute das 1-2.
Ja, aber das Ding ist doch, ja. Aber das Ding ist doch, die Folge ist natürlich fatal, weil du nicht wechselst, um das Spiel zu gewinnen. Das war bis auf das Undaf-Ding, war da kein Wechsel dabei, den du machst, wenn du das Spiel gewinnen musst. Sondern das war
aber
nur,
warum hat er denn dann so
ich
gewechselt?
Will den Spieler mal sehen, ich will den mal da sehen, ich will, der soll mal spielen, so. Das waren alles so, das war alles Kadermanagement-Zeugs. Und das ist natürlich dann so, das macht es natürlich schwer, das alles überhaupt zu bewerten, weil das ja, also, das hat er da danach sogar selber gesagt, er hat sich dann auf einer Seite dagegen gestellt, dass man der Mannschaft vorwirft, dass sie nicht den gleichen irgendwie Spirit hatte wie Ecuador, obwohl das meines Erachtens Nonsens ist, wenn die einen um ihr Überleben spielen und die anderen spielen für, um sich warm zu halten, dann ist natürlich da ein Unterschied zu sehen, so, das ist einfach unrealistisch, davon irgendwas anderem auszugehen. Und dann sagt er im nächsten Satz aber, ja, wir haben natürlich auch ein paar Wechsel gemacht, die wir normalerweise nicht gemacht hätten, und sagt damit ja aber auch selber, wir haben das Spiel auch nicht ernst genommen, so, wir haben nicht so gewechselt, dass wir das Spiel gewinnen, sondern also, wir haben so gewechselt, dass Maxi Bayer mal Einsatzzeit kriegt und wir ihn mal in dieser Rolle sehen oder so. Warum Groß vor Amiri? Wahrscheinlich, weil Amiri jetzt schon bewiesen hat, dass er was nützt, und Groß wollte man nochmal sehen, wie gut er reinkommt in dieses Gefüge, keine Ahnung.
Ja, aber was soll denn das? Also er hat gesagt, Zitat, bei Magenta hat er das gesagt, wir haben anders gewechselt, als wir gewechselt hätten, wenn wir ein Tor gebraucht hätten. In einer Phase, in der man ein Tor gebraucht hat. Okay, aber okay. Wobei man ehrlicherweise, nee, war jetzt unsauber von mir, das 1-2 fällt erst nach dem letzten Wechsel. So ehrlich muss man sein. Aber es führt halt dann auch dazu, und das ist ja genau die Diskussion, die wir das letzte Mal schon geführt haben, wenn du fünf Startelfwechsel zum Beispiel vorgenommen hättest, dann hätten wir eine Situation gehabt, in der du aus dem funktionierenden Gefüge so viele Teile rausnimmst, dass du auch gar nicht weißt, was jetzt eigentlich dann die Einzelleistung der einzelnen Spieler wert ist, weil das ja nicht das realistische Szenario ist, dass du eben quasi fünfmal jetzt wechselst. Und genauso war es jetzt am Schluss. Also was willst du denn über Pascal Groß, über Maxi Bayer und so weiter, was willst du denn über die sagen, weil die ja in einem relativ dysfunktionalen System gespielt haben und die, also 77. Minute 1-2, erster Schuss Deutschland, 93. Minute. Es dauert halt erstmal 16 Minuten, bis die den ersten Schuss überhaupt haben. Und hätten die nicht 2-3 Freistöße rund um den Strafraum von Ecuador bekommen, hätten die wahrscheinlich gar nicht noch irgendwas kreieren können. Und was willst du denn da jetzt für Lehren draus ziehen? Also,
du hast auch ganz krass gemerkt, dass nach dem 2-1 ist ja in jedem normalen Spiel siehst du dann eine Reaktion der Mannschaft, die gerade das Gegentor kassiert hat. In dem Spiel hast du halt eine Reaktion von Ecuador gesehen. Ja, so die nächsten Sprints, die nächsten gewonnenen Zweikämpfe, die nächsten Umschaltaktionen, die waren alle von Ecuador, und Deutschland einfach so total tranig einfach weitergekickt. So, das war halt einfach ganz, ganz eindeutig, dass da die Stakes völlig ungleich sind. Und deswegen ist das ganze Spiel, ich habe mich ehrlich gesagt vor dem Spiel, das hätte man eigentlich mal zum Einstieg noch irgendwie sagen können. Ich hatte vor dem Spiel schon keine Lust auf den Podcast, weil ich schon dachte, das wird eh so ein Spiel, das wir nicht bewerten können. So, Deutschland wird das schlecht machen und wir werden sagen, naja, es ging um nichts mehr. So, und dann kannst du halt so.
Aber deswegen bin ich ja so auf der ersten Hälfte rumgeritten, weil ich eben finde, die muss man bewerten oder die kann man bewerten. Ja.
Aber auch nicht hundertprozentig. Aber ja. Man kann sie auf jeden Fall so insofern bewerten, als dass sie Ähnlichkeit mit dem zweiten Gruppenspiel aufgezeigt hat, auch wieder. Ne? Also diese fehlende Tiefe, die da zu sehen war, das Problem hatte man schon mal. Was aber, worüber wir noch gar nicht geredet haben, oder hatten wir gerade noch einen offenen Faden?
Hat jemand, vielleicht hat ja jemand Bingo gespielt, wie oft Martin pro Aufzeichnung sagt, dass man das Spiel nicht so richtig bewerten kann.
Das wird er noch nach dem WM-Finale sagen. Ja, er kann man gar nicht bewerten, das war ja ein Finale. Spielt man ja komplett anders.
Wir wissen gar nicht, ob wir jetzt beim nächsten Turnier auch wieder 6-0 gegen Holland gewinnen. Im Finale kann das ja jeder.
Du siehst das Fenster nicht mal mehr, aus dem du dich da gerade gelehnt hast, aber das ist ein anderes Thema.
Das war 100% ernst gemeint.
Nee, aber dann mach mal, ja. Also ich glaube, wir haben keinen offenen Punkt mehr. Caro, widersprich mir,
komische
wenn du
Wechsel
da einhaken wolltest.
Komische Wechsel war, glaube ich, der.
Nee.
Ja, komische Wechsel. Es war schwer nachzuvollziehen.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie ich das finde, ehrlicherweise. Also weil, wie gesagt, ich glaube, dass diese 25 Minuten plus Nachspielzeit, die wir da Maxi Bayer gegeben haben, auch Maxi Bayer nicht so wirklich hilft, außer dass er jetzt WM-Minuten hat. Aber ich finde es ein bisschen komisch. Aber Martin, du wolltest ja eigentlich dann gerade noch einen anderen Punkt aufmachen.
Ich wollte noch den Punkt aufmachen, dass Nagelsmann das auch angedeutet hat, dass das durchaus ein strategischer Hintergedanke ist, auf Konter zu spielen. Also, dass das in der ersten Halbzeit dieses tiefere Stehen und dass man nicht so viel ins Pressing geht. Ich habe zuvor gesagt, wahrscheinlich werden wir in den K.O.-Spielen primär hohes Pressing sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass man das als Variante sieht, beziehungsweise, dass man eben jetzt schon ein bisschen mehr Augenmerk darauf legt, wenn man mal ins tiefe Verteidigen rutscht, dass man auch in gute Konter reinkommt. Und das ist mir ist das im Hinterkopf hängen geblieben, weil das fand ich einen sehr guten Kommentar, den wir, glaube ich, nach dem USA-Spiel hatten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da hat aber jemand geschrieben, warum habe ich immer das Gefühl, dass Deutschland zu jedem Moment ausgekontert werden könnte, aber ich habe nie das Gefühl, dass Deutschland den Gegner auskontern könnte.
Ja, das war nach dem USA-Spiel.
Und dazu wollte ich noch mal einen längeren Gedanken teilen, nämlich, dass Konter so eine seltsame Sache, weil Konter basieren darauf meistens, dass der Gegner einen Fehler macht. So, du kommst, wenn der Gegner einen sauberen Spielaufbau hat, dann verliert er normalerweise die Bälle so, dass du nicht mehr aus einer tiefen Position rauskommst. Du kommst meistens nur in Konter rein, wenn der Gegner auch was falsch macht. Und mittlerweile sind die meisten Mannschaften so gut. Champions League Finale, gutes Beispiel, da hat Arsenal auf Konter gespielt, die hatten keinen Konter. So. Und das kann dir passieren, wenn du das machst. Aber, und das war potenziell jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil Ecuador hat die Fehler gemacht und wir hatten die Kontermöglichkeiten so. Und das hätte auch, das war zwei, drei Mal schon sehr, sehr kurz davor, echt übel auszugehen für Ecuador. Und das ist eigentlich vielleicht die interessanteste Entwicklung dieses Spiels, ich habe eine Brücke vergessen. Ich wollte sagen, deswegen, weil du dich nicht drauf verlassen kannst auf die Konter, deswegen übersehen, glaube ich, mittlerweile viele Trainer diesen Punkt. So, also Konter werden schon gar nicht mehr eingeplant, weil man denkt, der Gegner macht eh nicht so viele Fehler. Was aber in einem Nationalmannschaftsturnier, wo die Mannschaften weniger eingespielt sind, wahrscheinlich weniger stimmt und auch so vielleicht hier und da ein bisschen, vielleicht gehen da Trainer auch zu sehr auf das, was normalerweise funktioniert und nicht auf das, was zwar nur zweimal im Spiel funktioniert, aber dann halt entscheidend sein kann. So. Wo ich Nagelsmann auch durchaus sehen würde. Nagelsmann denkt sicherlich, was müsste hier normalerweise passieren, wenn wir so spielen? Und Nagelsmann denkt nicht, okay, neunmal von zehnmal bringt uns das nichts, aber einmal spielt irgendjemand vollkommen Dödelpass und dann haben wir auf einmal einen Ball und dann kontern wir sie aus. So denkt er, glaube ich, nicht. Und das ist deshalb, finde ich, eine sehr interessante Entwicklung, dass wir jetzt mal ein Spiel gesehen haben, wo wirklich auf Konter gespielt wurde, wo auch versucht wurde zu kontern, das 1:1 frisst man sogar unter anderem, weil Sané diesen offensiven Umschaltmoment hat und dann seinen Gegenspieler dadurch frei stehen lässt. Also das sah auch so aus, als war das sehr, sehr geplant. So. Also nicht, dass er dann seinen Gegenspieler freistehen lässt, sondern dass er seinen Gegenspieler überläuft und damit Sané wäre da auch frei gewesen auf der Seite, wenn man nicht den Ball verliert. Das ist eine interessante Facette und ich glaube, die kann noch eine ganz entscheidende Rolle spielen jetzt in den K.O.-Spielen, dass man sagt, okay, wir hatten jetzt mal gegen die und die Mannschaft, da standen wir 30 Minuten hinten drin, haben wir da Konter gehabt oder nicht?
Aber was wäre dann euer Befund, Caro? Also wie haben dir die, es gab quasi die eine abgelegte Situation von Undav, wo Sané auch das 2:1 machen kann, aber den Ball nicht richtig trifft. Es gab einmal einen Tiefenpass von Pavlovic, der dann bei Musiala landet, der aber auch so ein bisschen Tempo verliert, der wird dann abgegrätscht, das war in der ersten Hälfte. Und es gab noch so einen Pressschlag irgendwie, der zu einem Konter wurde. Das waren so die drei Szenen.
Es gab noch zwei Dinger von Wirtz. Einmal, wo er den so dann nach links auf Musiala durchschiebt und einmal, wo er selber zum Abschluss kommt, wo David Raum so einen Riesensprint macht, wo, glaube ich, Wirtz einfach nicht damit rechnet, dass dann auch noch einer kommen kann und Raum überbrückt. Aber
das war eine Gegenpressing-Aktion, glaube ich. Das war zumindest halt eine Umschaltsituation.
Ja, aber kann sein, ja.
Caro, wie hat dir das dann gefallen, diese Taktik? Also wird das der Schlüssel zum Finaleinzug gegen die Niederlande?
Hä?
Was war das für ein Geräusch? Das klippe ich raus.
6:0 gegen die Niederlande. Habe ich ja schon wieder ganz vergessen.
Das ist jetzt die offizielle Rasenfunklinie.
Ich würde das Spiel ganz gerne vergleichen mit England gegen Ghana. Da hatten die Engländer nämlich ein ganz ähnliches Problem, dass sie kaum Anspielstationen gefunden haben, dass es offensiv unkreativ wirkte, aber da hören dann die Gemeinsamkeiten auch schon langsam auf, weil das Spiel ist 0:0 ausgegangen und war am Ende sterbenslangweilig. Ich glaube, das langweiligste Spiel der WM bisher. Und das wirst du bei einem Deutschlandspiel nie haben, dass du ein sterbenslangweiliges Spiel siehst. Das wird nicht passieren.
Weil die Abwehr zu schlecht ist oder warum? Weil die Abwehr zu schlecht ist oder warum?
Ja, nicht nur die Abwehr zu schlecht ist, sondern weil
die Offensive zu gierig auf Tore.
Weil einfach diese Sicherheit, diese Abgeklärtheit fehlt. Und ja, also das würde ich als ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen bezeichnen, weil ich jetzt auch nicht mich schon wieder aufs Mittelfeld einschießen will, weil das einfach auf dem Eindruck von heute vor allem beruht. Und ich finde aber trotzdem, dass dieser Vergleich ganz anschaulich ist, weil wir es bei England ja mit einer absoluten Top-Mannschaft zu tun haben und Ghana eben auch ein defensiv sehr starker Gegner ist, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als Ecuador. Und wie unterschiedlich da die Teams agiert haben, finde ich schon interessant. Ja, und es fehlt einfach, also das Tempo wird einfach ab irgendeinem Punkt wurde immer rausgenommen bei den deutschen Angriffen. Ob es jetzt daran lag, dass Anspielstationen gefehlt haben, ob es daran lag, dass sich Wirtz oder Musiala festgedribbelt hat. Ja. Hm.
Aber siehst du da eine Möglichkeit, dass das mal drin bleibt? Weil, also...
Ja, wenn Dennis Undav von Anfang an spielt.
Ja. Okay.
Ich glaube immer noch, dass das die Mannschaft einfach jetzt so in den nächsten Spielen anders aussehen wird. Ich glaube, das wahre Gesicht der Mannschaft sehen wir jetzt in den K.O.-Spielen. Allerdings glaube ich auch, dass das dem bisherigen Gesicht weitestgehend ähnlich sehen wird. Ja, also zumindest diese punktuelle Fahrigkeit auch im Aufbauspiel und diese gewisse defensive Anfälligkeit. Ich glaube, das sind Sachen, die sie nicht rauskriegen werden. Das ist einfach so Anlage dieser Mannschaft, aber diese, dass man offensiv so träg spielt wie in den letzten zwei Spielen, das sehe ich nicht. Ich glaube, Offensive wird deutlich besser aussehen. Mhm. Das heißt nicht, dass man jedes Spiel 5 Tore macht, aber ich glaube, das wird schon ansehnlich, glaube ich.
Ja.
Martin, der Optimist.
Ja, ich würde hier die These in den Raum stellen, dass du an dem Spiel gegen Ecuador auch gesehen hast, wie wichtig Nathaniel Brown schon ist für die Offensive. Denn David Raum spielt es anders, David Raum macht es nicht komplett schlecht, aber also diese Verzweiflungsflanken um den Gegenspieler herumgezogen in der Schlussphase, das war schon wieder so, dass ich mir gedacht habe, okay, bitte möchte ich einfach nie wieder sehen, sofort Spiel abbrechen. Da habe ich gar keine Lust drauf, hat ja auch überhaupt nicht zu Erfolg geführt. Und aber auch Nathaniel Brown jetzt nicht nur, weil wir ja festgestellt haben, er hat ein sehr gutes Zusammenspiel mit Florian Wirtz, sondern er kann auch aus der tieferen Position aufbauen. Und genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass Wirtz vielleicht es hätte ein bisschen nutzen können oder dass vielleicht die Idee war, eben Yeboah rauszuziehen und eben dann Wirtz in diese Situation reinzuschieben. Das hättest du mit Brown auf dem Feld vielleicht gar nicht so gebraucht. Vielleicht wäre Brown derjenige gewesen, der Breite gegeben hätte im Aufbau. Also es ist jetzt nur, ist jetzt auch wieder keine widerlegbare These, aber ich glaube, allein durch ihn wird es besser werden und bei Undorf sind wir uns eh alle drei einig. Das ist, ja, so langsam gehen wirklich die Argumente aus, ihn nicht von Beginn an spielen zu lassen. Wollen wir noch Awards machen? Ja. Und dann, glaube ich, haben wir dieses Spiel ausreichend besprochen. MVP, Unsung Hero, Moment des Spieltags. Und du, lieber Martin, hast dich ja quasi extrem dafür eingesetzt, beim MVP mal den ersten Pick zu haben. Und jetzt hast du ein richtiges Scheißspiel dafür bekommen. Ja, dann darfst du jetzt deinen MVP zuerst nennen.
Mein MVP ist Brian Brobby.
Schießt der Tunesier gerade ab, oder was?
Ja, hat ein Tor gemacht. 2-0 nach 7 Minuten für die Lande. Also der eine Finalist ist auf jeden Fall voll auf Rasenfunklinie. Der andere müssen wir nochmal gucken. Ja. Wird's.
Okay.
Fertig.
Er wird schon eng, Karo.
Ja, super, ich glaube, das ist, ja. Ich glaube, ich will dazu doch noch was sagen.
Hätte mich auch gewundert. Glaube,
dass selbsterklärend. Fiel mir gerade ein, ist wahrscheinlich für die meisten nicht selbsterklärend. Nee, der waren extrem viele sehr schwierige Situationen dabei, die er wahnsinnig gut löst. Legt ja auch sogar das 1-0 auf, was er auch wieder so geil macht, so dass Sané den mit dem ersten Kontakt einfach reinknallen kann. Aus einer Situation, wo die meisten einfach umfallen und er kriegt so im halben Umfallen, kriegt er noch so einen Überroller hin und schiebt ihn dann so weg, ohne Körperbalance, und der kommt trotzdem perfekter Ball. Und dann ganz viele Situationen, wo er geile Lösungen findet, fand ich wieder mehr so, also war mehr wieder dieses klassische Wirtz-Ding, so egal wie die Situation ist, er findet irgendwie die perfekte Lösung dafür. Hat auch ein paar absurde Situationen gehabt, diese eine Szene, wo er rechts im Strafraum irgendwie einfach kurz stehen bleibt mit dem Ball, wartet, bis er von hinten Druck kriegt und dann den Gegner von hinten irgendwie fast nutzt, um sich durchzutanken.
Also
das hat nicht geklappt, aber das war so eine abgefahrene Lösung für die Situation einfach. Und hätte fast geklappt. Ich glaube im Gesamtgefüge, dadurch, dass die Mannschaft nicht so halt im zweiten Gang ein bisschen gespielt hat, defensiv guter Gegner und da viele Kleinigkeiten nicht so gepasst haben. Rüdiger dann auf seiner Seite, der Spielaufbauer, hat ihm sicherlich auch nicht geholfen. Haben, glaube ich, ganz vielen sehr viel, du kannst ja häufig, es ist ja naturgemäß, dass die meisten Offensivaktionen am Ende nicht in einem Tor münden, sonst würden Spiele 15-15 ausgehen und nicht 2-1. Und deswegen ist, glaube ich, wenn man ein Spiel verliert, neigt man häufig mal dazu, auch einen Offensivspieler, der vieles kreiert, was fast funktioniert, ihm das negativ auszulegen, dass es fast funktioniert, selbst wenn seine Aktion dabei eigentlich funktioniert hat. So. Und es waren sehr viele Situationen dabei, wo die Aktion von Wirtz funktioniert hat oder auch, wo er zumindest das Richtige macht. So. Und dann zum Beispiel dieses Ding, wo er nicht auf Raum spielt, weil er ihn nicht sieht, dann müsste Raum wahrscheinlich auch rufen. Vielleicht wollte es auch einfach selber machen. Da geht dann zwei Leute rein, nimmt den richtigen Abschluss. Das ist, wenn Raum da nicht ist, ist das auch die richtige Aktion. Und es ist halt normal, dass so ein Abschluss gegen zwei Gegenspieler aus 17 Metern nicht jedes Mal reingeht, aber es ist trotzdem die richtige Aktion so. Und er hat extrem oft die richtige Aktion gemacht.
Okay, also doch noch ein kleiner Exkurs zu Florian Wirtz. Caro, wenn du jetzt richtig cool bist, sagst du, ja, ich schließe mich an. Aber du darfst natürlich auch noch einen anderen MVP nennen, ja.
Also ich möchte mich daran erinnern, dass gegen die Elfenbeinküste hier von Côte d'Ivoire ein Spieler genannt wurde als MVP. Aber dieses stillose Verhalten.
Jetzt redest du schon wieder meinen MVP schlecht. Das gibt's doch nicht. In Zukunft sag ich immer als erstes. Aber okay. Caro, mach weiter.
Ja, dann kann ich jetzt auch Pedro Vite nehmen, um Max seinen MVP zu klauen.
Nein!
Nein, mach ich nicht. Nein!
Ich hab sogar schon eingetragen, Pedro Vite.
Zurück! Zurück! Nein, nehme ich nicht. Also, ich darf jetzt auch ausholen. Noch
ja,
weiter.
Bitte.
Ich habe den Fehler gemacht. Dachte ich, heute schreibe ich es mir mal auf mit den MVPs und habe mir zur Halbzeit schon Jonathan Tah aufgeschrieben, weil ich diese Szene mit Valencia so winzig witzig fand, wie er ihn an der Seitenlinie anrempelt und dann, also Valencia rempelt Tah an, aber dann einfach abprallt und in die Bank komplett reinstolpert. Das war sehr witzig und außerdem hat Jonathan Tah, abgesehen davon, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und ganz wichtige Aktionen drin gehabt. Und dann gab es dann so ein paar Abstimmungsprobleme mit Manuel Neuer, dann fiel das 2-1 und dann ist mein MVP Jonathan Tah verschwunden. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich Kimmich nehme, weil ich in dieser Sendung gesagt habe, nachdem der Kapitän raus war, hat man das gemerkt und ist mir egal, dass das angeblich so geplant war laut Interview. Für mich war das der Spieler, der dem Spiel am meisten gefehlt hat, weil er nun mal der Spieler mit den meisten Ballkontakten ist. Und er ist für mich, der war für mich der wichtigste Spieler für Deutschland in dem Spiel.
Ja.
Sorry, Max.
Nö, alles gut, denn mein MVP ist Pedro Vite. Das kommt jetzt komplett aus dem Nichts. Er hat je nach Statistikanbieter 19 oder 20 Zweikämpfe geführt, davon 11 gewonnen. Die Quote an sich ist es dann gar nicht, aber er ist einer der Ecuadorianer, der ohne Foul durch dieses Spiel gekommen ist. Ich finde, er hat fantastisch gespielt. Er hat defensiv im Zentrum dicht gemacht mit Caicedo, das war einfach richtig gut. Und offensiv hat er Kimmich und Sané echt vor Probleme gestellt, weil er da oft im linken Raum zu finden war. Ich finde, dass er das mit Hincapié zusammen sehr, sehr gut gemacht hat. Und bei all den bekannteren Ecuadorianern, finde ich, geht dann so jemand wie er eher unter. Das ist mein MVP, auch weil ich bei allen deutschen Alternativen immer so ein ganz großes Aber mit dabei hatte. Und dann wollte ich sie nicht nehmen. Martin, dann darfst du deinen Unsung Hero noch nennen, wenn du magst.
Ich kann nicht Maxi Bayer sagen, das ist albern. Aber guck mal, wenn Raum die eine Hereingabe ein bisschen besser spielt, dann macht er das Tor. Wer war denn in dem Spiel Unsung Hero? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in dem Spiel gab es auf deutscher Seite keinen Unsung Hero.
Ha, ich habe noch einen. Soll ich ihn spoilern? Für mich?
Sané?
Nee, Sané, es tut mir leid. Es spielt bei mir einfach nicht mehr und es soll kein blanker Sané-Hass sein, aber wir haben es ja vorhin besprochen. Nee, Angelo Stiller. Der hatte zwei Defensivaktionen, wo er echt es gerade noch rausreißt. Einmal grätscht er noch ab und einmal rettet er Tah bei seinem Fehler. Er hat diese kurze Phase, in der er alleine Sechs spielen muss, weil Musiala nämlich der zweite Sechser sein soll, macht in der Phase auch nichts Doofes. Er hat natürlich jetzt auch nicht ein weltbewegend gutes Spiel gemacht, aber ich finde, Angelo Stiller hat sich, also eine Seitenverlagerung spielt er, die war ein bisschen naiv, die wird auch abgefangen und da gibt es dann eine Szene für Ecuador, auch so um 89. Minute oder so, also auch kein gutes Timing für so einen Pass, aber ansonsten finde ich, hat er sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, deswegen wäre er für mich so ein klassischer Unsung Hero. Aber ich habe deine Sorgenfalte oder deine Widerspruchsfalte habe ich schon gesehen, Martin.
Ja, mir hat er zu viele schwache Momente gehabt insgesamt. Insbesondere auch dieser lange Ball, der abgefangen wird, das kommt ja gerade auch, das ist ja aus der Emotion, ne? Das ist gerade das kurz nach dem Gegentor. Mhm. Da ist gerade das Stadion maximal laut und er fühlt dann so, ich muss jetzt mal so, er kann den total einfach auf Rüdiger spielen und will aber nicht den einfachen Pass spielen, sondern will da was extra machen. Und das war schon im Ansatz des Passes, das zu erkennen, dass der sau riskant ist, weil Gegenspieler schon rauskamen, der Raum noch gar nicht so richtig da war auf der Seite. Also Raum war da, aber kein Raum da, wie es so ist. Und ja, okay. Deswegen, das, weißt du, du willst ja von so einem Spieler gerade, dass er sich von sowas nicht anstecken lässt, sondern dass er da Ruhe reinbringt. Und,
ja gut, aber Stiller muss ich noch einspielen. Also ehrlich gesagt,
ja.
Und erklärt vorher die Szene, also er verhindert quasi, dass das 1-2 nicht nach der Ecke fällt. Also er klärt noch zur Ecke und nach der Ecke fällt es dann, aber da kann ja Angelo Stiller nichts für. Also ich fand ihn nicht so schlecht, aber natürlich hast du auch einen guten Punkt.
Nee, schlecht war er nicht, aber halt auch nicht so richtig gut. Fand
gut,
ich.
Aber wer war denn so richtig gut? Dann sag mir doch mal einen Unsung Hero.
Ja, du stellst Fragen, ey. Kimmich ist ja nicht mehr Unsung, weil er schon MVP war. Ich sag John Yeboah, weil wer aus der zweiten italienischen Liga da rankommt. Und damit auch wahrscheinlich der beste, vielleicht in diesem Turnier der beste in Deutschland geborene Rechtsaußen. ja, wobei, also ne, hat man auch gesehen, dass er, der ist natürlich jetzt kein Weltklasse-Spieler so, aber der hat in dem Spiel aus seinen Möglichkeiten, glaube ich, alles rausgeholt und hat einfach hat eine gute Partie gemacht und war unangenehm zu verteidigen für Deutschland, hatte ein paar richtig coole Aktionen dabei. Und ja, es war so eine freut mich für ihn Leistung. Ich glaube, das hätte man jetzt vor der Partie wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er da Raum und die restliche Kette davor allzu große Probleme stellt.
Fair. Caro?
Ja, drei Sachen. Erstens zu Sané. Für mich würde er schon in Frage kommen für den Unsung Hero, weil er nicht nur zwischendurch die Doppelspitze war, aber manchmal auch letzter Mann und das ganz stabil gemacht hat. Und wenn der so eine Range auf dem Feld zeigen muss, dann hat Nagelsmann vielleicht auch gar keine andere Wahl, ihm so viel Vertrauen zu geben, weil da musst du so ein bisschen Vertrauen von außen reingegeben bekommen, wenn du so viel außerhalb deines Arbeitsbereiches tun musst. So, dann Punkt zwei. Wenn ich den Unsung Hero von Ecuador nehmen würde, dann würde mir der Bumerang, den ich gerade losgeworfen habe, mit, dass es eine Unart ist, vom Gegner einen Spieler zu nehmen, wenn einem keiner von Deutschland einfällt, ins Gesicht schießen. Deswegen kann ich Moises Caicedo nicht nehmen, der, wenn man den Taktik-Feed gesehen hat, immer am Laufen war, der wirklich wie eine kleine Ameise überall war.
Aber der ist natürlich, der ist
Job super gemacht. Richtig.
Das ist der teuerste Spieler auf dem Feld. Nee, yeah. Zweit, dritt.
Ja. Keine Ahnung. Deswegen ergreife jetzt die Chance und aus den in dieser Folge genannten Gründen Dennis Undav als Unsung Hero bei Deutschland zu nehmen. Ja, hatte ja noch den Schuss ins Außennetz. ja, und auch wenn er kein Tor gemacht hat. Super.
Haben wir dir noch offen gelassen? Muss man so sehen. Bleiben noch die Momente des Spiels. Martin, was war dein Moment dieses Spiels?
Macht ihr erstmal. Ich hatte einen.
Okay.
Ich hatte eigentlich drei und jetzt habe ich aber alle vergessen gehabt.
Die kommen wieder, ist kein Problem. Caro, hast du einen?
Puh, ich habe ja einen Moment schon bei Jonas Chantar verbraten. Ich würde ganz ehrlich, ich nehme das 1-0, weil das eine Verkettung von lustigen Sachen ist. Also das hätte nicht zählen sollen dürfen. Aber ich finde das sehr beeindruckend, dass Pavlovic sein Bein überhaupt so hoch bekommen hat. Also ich hätte mir da was gezerrt. wow, also ich kann das nicht. Also für einen Fußballer, die habe ich als immer eher unbeweglich wahrgenommen. Deswegen.
Mein Moment des Spiels war es, wo der Profisportler gezeigt hat, dass er beweglich ist.
Richtig. Nein. Ist ja auch dann das früheste 1-0 seit 1934 gefallen, was 7-mal gesagt wurde. Deswegen konnte ich mir das auch merken. Ja.
Für Deutschland oder
für Deutschland? Nee, für Deutschland.
So. Das früheste WM-Tor Deutschlands seit 1934.
Und außerdem war der Pass von Florian Wirtz so schön. Punkt.
Das stimmt. Der war echt schön. Das hat Martin ja schon erklärt. Martin, ist es dir eingefallen oder soll ich meinen Moment noch nachschieben?
Mach du erst mal. Ich glaube, das kommt nicht mehr.
Oh je. Es ist sehr spät. Für mich ist es der Jubel von Bekasese nach dem 2-1. Wie er zu, ich glaube, es ist seine Frau, auf jeden Fall rennt er zu einer Frau und springt dann so die Tribüne hoch, um mit ihr zu jubeln. Und ich habe das deshalb genommen, weil der enorm unter Druck stand. Also alle, die die Pressekonferenz vor dem Spiel mitverfolgt haben, die haben das schon mitbekommen. Dem wurden Fragen gestellt wie, wie können Sie das verantworten, dass Sie einen solchen Fußball spielen lassen, wenn doch unsere Landsleute so viel Geld ausgegeben haben, um zu diesem Turnier zu kommen. Also das war quasi das Niveau der Fragen, das er gestellt bekommen hat. Das war unheimlich scharf von den Journalistinnen und Journalisten und alles halt beruhend auf diesem 0:0 gegen Curaçao. Klar, das 0:1 gegen Cote d'Ivoire war auch schon ein Dämpfer, aber vor allem dieses 0:0, das hat da eben die Emotionen so hochkochen lassen und das trotz dieser Qualifikation, die er gespielt hat mit Ecuador, die ja einfach herausragend gut war. Und das hast du dem Spiel angemerkt, unter welchem Druck er stand. Das hast du diesem Jubel angemerkt und deswegen ist es mein Moment dieses Spiels.
Super.
Martin.
Ich schlage eine ähnliche Kerbe und sag das Tor zum 2:1 einfach, weil ich habe ohne Scheiß 2 Minuten vorher habe ich gedacht, so von Fußballgott her müsste Ecuador das Ding jetzt noch gewinnen. Mhm. Von Fußballgott her schießt Ecuador gleich ein Tor. So, und dass es dann so 2 Aktionen später geklappt hat, muss ich eh ein bisschen lachen, aber ist auch so, ich habe das von Anfang an so ein bisschen, ehrlich gesagt, gehofft, weil ich sehr interessant finde, Ecuador weiter zu beobachten. Ich glaube, es gab selten in der WM-Historie einen Fall, wo eine Mannschaft 2 Champions-League-Verteidiger, also so, überhaupt so eine defensive Qualität mit in das Turnier bringt. Also ich finde es total spannend zu sehen, wie die sich jetzt in der K.O.-Phase machen. Und man hat ja dann auch sehr, sehr krass im Stadion, auch schon während des Spiels, also vor dem 2:1, schon gemerkt, wie krass wichtig das für die ist. Ja. Das ist ja für Ecuador sicherlich auch ein bisschen eine goldene Generation, so. Und dieses Curaçao-Ding, das war ja auch irgendwie mit 3 Expected Goals, so irgendwie 25 Schüssen. Also das ist ja auch nicht leistungsgerecht, ist jetzt nicht so, dass die komplette Kacke gespielt haben und deswegen total berechtigt rausfliegen, sondern das wäre dann eher ziemlich unglücklich gewesen. Im ersten Spiel, das erste Spiel war auch voll okay. Das war zum verdienter Sieg für Elfmeterschütze, aber nicht, aber kein total dominanter. So. Also mich hat der Sieg und dieses Tor dann ehrlich gesagt irgendwie auch gefreut und es wäre irgendwie auch weird gewesen, wenn Deutschland mit so einer Halbleistung dann im ganzen Land irgendwie da die Show versaut, weil irgendwie, keine Ahnung, UNDAF dann doch noch aus dem 90-Grad-Winkel ein Torwart durch die Beine schießt oder so. Das wäre so, in Deutschland hätte sich niemand ernsthaft gefreut und die hätten alle geweint. Das wäre so beschissen gewesen, ehrlich gesagt. Also, ohne Scheiß.
Ja,
ne, ist mir schon klar, dass es kompetitiv nicht, dass du es nicht berücksichtigen kannst als im Rahmen dieses Spiels, aber so als aus einer Beobachterperspektive. Ja.
Ja, völlig fair. Und so wie es jetzt stünde, es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber aktuell Stand 1.50 Uhr am Freitag, den 26. Juni, würde Ecuador sein 16. Finale gegen England spielen. Das wäre geil. Mhm. Das wäre ein geiles 0:0. Mhm. Und dann mal gucken, wer im Elfmeterschießen das Tor macht. Und aktuell würden sie dann gegen Mexiko oder Schottland spielen, der Sieger davon. Also ja, I'm hooked. Wird jetzt natürlich nicht so kommen, allein weil ich schon so gesagt habe. Aber ja, sehr schöne Wahl. Ihr zwei, das war das jetzt unsere längste Sendung bei dieser WM? Das ist auch absurd, ey. Das irrelevanteste Spiel der Gruppe, aber nö, ist ja nicht schlimm, aber zeigt ja, wir hatten Redebedarf und das trotz später Stunde. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Herzlichen Dank an Caro Kipper. Schön, dass du wieder die Zeit hattest.
Ja, danke euch beiden zur späten Stunde. Mensch, das ist das erste Mal, dass ich wach bin, um die späten Spiele zu sehen.
Ja, guck mal, ich freue mich jetzt dann auch schon, dass ich gleich bei der Postproduktion das schon mal hier so nebenher laufen.
Ich bin jetzt wacher, als wir angefangen haben.
Ja, schön. Das, ehrlich gesagt, ein bisschen geht es mir auch so. Vielleicht wirkt aber auch der viele Kaffee, den ich noch getrunken habe. Herzlichen Dank also nicht nur an dich und auch an Martin Raffitt von der Spielverlagerung Academy. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann. Und die Next Generation hat ja auch einen Podcast veröffentlicht. Den habe ich natürlich auch schon gehört. Also danke dir, lieber Martin.
Wie war der Podcast?
Ich fand ihn gut. Also, es ist sehr lustig, weil halt einfach, es ist, da werden so Dinge einfach so vor sich dahin gesagt, bei denen ich rein theoretisch den Podcast anhalten müsste und erstmal nochmal drüber nachdenken müsste. Ich merke dann immer, wie wenig Nerd ich noch bin und wie wenig ich verstehe. Aber ich mag einfach total.
Ah, ich glaube nicht, dass das an dir liegt. Das ist halt, wenn du versuchst, grafische Dinge mit Wörtern zu beschreiben, das ist halt einfach, das ist kein. Ist nicht so leicht.
Ja, bei mir, das ist mir aber schon vor ganz vielen Jahren aufgefallen, bei mir ist das Problem tatsächlich oft, wenn Passwinkel angegeben werden, also sie haben diagonal in die Breite gespielt oder sie haben dann versucht und ich dann manchmal, das ist so ein ganz komischer Fehler in meinem Hirn, manchmal weiß ich dann nicht, steht das Spielfeld jetzt gerade, also gucke ich gerade von der Torhüterposition aufs Spielfeld oder gucke ich gerade in die taktische Formation rein, dann weiß ich manchmal nicht, wie diagonal haben sie denn das jetzt gemeint und dann geraten bei mir Dinge durcheinander. Aber
ja, to be fair, diagonal können immer noch vier Richtungen sein. Also.
Das ist wohl wahr. Naja, also Martin, vielen, vielen Dank dir. Wir hören uns dann wieder nach dem 16. Finale. Das wird am Montagabend stattfinden, um 22.30 Uhr angepfiffen. Das heißt, wir treffen uns dann wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit, außer es gibt Verlängerung. Hoffen wir mal nicht. Und am Dienstagmorgen wird dann die Folge veröffentlicht sein. Ich danke euch beiden sehr herzlich und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Wir müssen hier für keinen WM-Sponsor Werbung machen. Ich bin so dankbar dafür. Warum geht das? Weil ihr uns freiwillig Geld überweist auf rasenfunk.de und dann, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann oder in der Video- und Podcast-Beschreibung. Und ich habe schon gesehen, es kamen schon so WM-Einmalzahlungen rein bei uns auf dem Konto. Vielen herzlichen Dank dafür. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Christoph Danes, bei FishMe, bei Emmerich Eintracht, bei Tristan und bei Desiree. Ganz herzliche Grüße. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de, wie ihr schon mitbekommen habt, freuen wir uns über Kommentare und wissen sie wertzuschätzen. Wir freuen uns auch, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt an Freunde und Bekannte. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Am Montag wird auch das nächste WM-Panel erscheinen. Und dann geht's hier munter weiter im Rasenfunk, was auch immer das deutsche Nationalteam macht. In diesem Sinne, werdet oder bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao!
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Psst. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.